Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Sure 103, Al-Asr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal-insana lafi khusr. صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei der Zeit. Wahrlich, der Mensch nimmt unentwegt Schaden. Ausgenommen diejenigen, die glauben und tun, was gut ist, und einander ermahnen, sich an das Richtige zu halten und standhaft auszuharren.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Thank you. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 21. August 2022, gleich dem 30. Mordat 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt wie an jedem Sonntag unsere Hörerpostsendung, wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Rund 50 palästinensische Wohnhäuser abgerissen. UNO-Generalsekretär, russische Lebensmittel und Düngemittel sollen Weltmärkte erreichen. Und Moskau. Werden auf das unverantwortliche Verhalten von Bukarest antworten. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Rund 50 palästinensische Wohnhäuser abgerissen. Angaben des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten in den besetzten Gebieten, OCHA, zufolge hat Israel in den letzten 2 Wochen 50 Gebäude in Al-Quds, Jerusalem und im Westjordanland abgerissen. In dem periodisch erscheinenden Bericht des Büros des UN-Koordinators für humanitäre Angelegenheiten in den besetzten Gebieten OCHA heißt es, von diesen Zerstörungen seien auch 55 palästinensische Bürger, darunter 28 Vertriebene und obdachlose Kinder und 220 weitere Menschen betroffen. Diese internationale Organisation betonte, dass Israel normalerweise palästinensische Häuser unter dem Vorwand zerstört, keine Baugenehmigung zu haben. Tatsache ist jedoch, dass die palästinensischen Häuser zerstört werden, um dort israelische Siedlungen zu bauen. Außerdem, den Palästinensern wird keine Baugenehmigung erteilt, wenn die Palästinenser diese beantragen. In dem oben genannten Bericht heißt es auch, 12 der insgesamt zerstörten Gebäude seien durch ausländische Hilfe gebaut worden. Die völkerrechtlich verbindliche Resolution 2334 des UN-Sicherheitsrates vom 23.01.2016 bestätigt, dass der Bau von Siedlungen in dem palästinensischen Gebiet, das seit 1967 besetzt ist, einschließlich Ostteil von Al-Quds, keine rechtliche Gültigkeit hat und eine flagrante Verletzung des internationalen Rechts darstellt. Es sei darauf hingewiesen, dass das palästinensische Wohnungsbauministerium im Gazastreifen, das den Prozess des Wiederaufbaus beschädigter Häuser überwacht, über die Schäden berichtete, die im jüngsten Krieg an Gebäuden und Häusern in Gaza verursacht wurden. Während dieses Krieges wurden laut dem palästinensischen Ministerium 18 Wohneinheiten vollständig zerstört und 71 Einheiten so beschädigt, dass sie unbewohnbar wurden. Außerdem wurden 1675 Wohneinheiten beschädigt. UNO-Generalsekretär: Russische Lebensmittel und Düngemittel sollen Weltmärkte erreichen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat die Regierungen und den Privatsektor aufgefordert, zusammenzuarbeiten, um die in Russland produzierten Lebensmittel und chemische Düngemittel sowie ukrainischem Getreide gemäß der im Juni in Istanbul erzielten Vereinbarung auf die Weltmärkte zu bringen. Dazu teilte Antonio Guterres bei einer Pressekonferenz am Samstag in Istanbul mit, in der unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei erzielten Vereinbarung sei der ungehinderte Zugang russischer Nahrungs- und Düngemittel, die nicht unter Sanktionen stehen, zu den Weltmärkten festgeschrieben worden. Guterres betonte, dass die Zusammenarbeit aller Regierungen und des Privatsektors wichtig sei, um diese Materialien auf den Markt zu bringen. Laut dem UNO-Generalsekretär sei der Transfer der in der Ukraine und Russland produzierten Nahrungsmittel und Düngemittel von großer Bedeutung, um die Gütemärkte weiter zu beruhigen und die Verbraucherpreise zu senken. Zuvor zeigte sich der UN-Generalsekretär bei einem Besuch in der Ukraine besorgt wegen der Lage rund um das umkämpfte Atomkraftwerk Saporischschja. Bei einem Treffen mit Präsident Selenskyj am Freitag in Kiew forderte er Russland und die Ukraine auf, das Militär aus dem Gebiet abzuziehen. Das Gebiet muss entmilitarisiert werden, sagte er nach dem Treffen. Die Anlage dürfe nicht im Rahmen militärischer Operationen genutzt werden, sagte Guterres. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte bei seinem Besuch in der ukrainischen Hafenstadt Odessa, der Strom aus Saporischschja sei ukrainischer Strom. Er forderte Russland auf, das AKW nicht vom ukrainischen Stromnetz zu trennen. Der ukrainische Staatschef warf Russland vorsätzliche Angriffe auf die Nuklearanlage vor. Das Atomkraftwerk Saporischschja ist das größte in Europa. Russische Truppen brachten es im März kurz nach Beginn ihres Angriffskriegs gegen die Ukraine unter ihre Kontrolle. Das Atomkraftwerk soll nun von Vertretern der Internationalen Atomenergiebehörde kontrolliert werden. Russlands Präsident Wladimir Putin und sein französischer Kollege Emmanuel Macron sprachen sich während eines Telefonats für eine Inspektion des AKW durch internationale Experten aus. Moskau. Werden auf das unverantwortliche Verhalten von Bukarest antworten? Moskau werde nach eigenen Angaben auf die Ausweisung eines weiteren russischen Diplomaten reagieren. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, gab in einer am Samstag abgegebenen Erklärung an, dass Moskau auf Bukarests unverantwortliches Verhalten gegenüber einem russischen Diplomaten reagieren werde. Am Freitag gab das rumänische Außenministerium die Entscheidung des Landes bekannt, einen Mitarbeiter der russischen Botschaft in Bukarest auszuweisen. Der namentlich nicht genannte russische Diplomat verließ Rumänien am Samstag. Die rumänische Regierung erklärte ihn zu einem unerwünschten Element. Moskau werde sicher angemessen auf diese Aktion und das Verhalten Rumäniens reagieren, unterstrich Sacharowa. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums kritisierte die Entscheidung Rumäniens gegen den russischen Diplomaten und sagte, dahinter stecken weit hergeholte Ausreden. Das russische Außenministerium erklärte in seiner Erklärung, Bukarests Vorgehen basierte auf einem Szenario, das in den letzten Monaten in der überwiegenden Mehrheit der EU- und NATO-Mitgliedstaaten wiederholt verwendet wurde. In diesem Schritt der rumänischen Regierung sei keine unabhängige Politik zu erkennen, bemerkte Sacharowa. Nach mehreren anderen europäischen Ländern hat auch Rumänien Anfang April Mitarbeiter der russischen Botschaft in Bukarest zu unerwünschten Elementen erklärt. Wie damals das Außenministerium in Bukarest zur Begründung mitteilte, hätten die 10 Diplomaten gegen die Wiener Konvention über diplomatische Beziehungen von 1961 verstoßen. Am 13. Mai erklärte Moskau 10 Mitarbeiter der rumänischen Botschaft in Russland zu unerwünschten Elementen. Macron reist nach Algerien. Frankreichs Staatspräsident wird Ende nächster Woche nach Algerien aufbrechen. Mit seinem Besuch will Emmanuel Macron die Beziehungen der beiden Länder verbessern, die in den vergangenen Monaten gelitten hatten. Der Präsident werde zwischen dem 25. und dem 27. August die Hauptstadt Algier und Oran im Westen des Landes besuchen, teilte der Élysée-Palast am Samstag mit. Nach seinem kurzen Besuch im Dezember 2017 ist dies Macrons zweite offizielle Reise nach Algerien. Nachdem Macron angeblich in Frage gestellt hatte, ob Algerien vor der französischen Invasion jemals als Nation existiert hatte, erreichten die Beziehungen im vergangenen Jahr einen Tiefpunkt. Die Medien berichteten damals, Macron habe die Existenz Algeriens als unabhängiges Land in Frage gestellt, bevor Frankreich es angriff und seiner politisch-militärischen Regierung vorgeworfen, die Geschichte zu verzerren und den Hass auf Frankreich zu schüren. Als Reaktion auf Macrons Beleidigung rief Algerien seinen Botschafter aus Frankreich zurück, aber jetzt scheinen beide Seiten ihre Beziehungen verbessern zu wollen. Algerien ist die einzige frühere Kolonie Frankreichs in Afrika, die sich in den 60er Jahren mit Waffengewalt aus der französischen Vorherrschaft befreite. Nach einem fast achtjährigen Krieg um die Unabhängigkeit des nordafrikanischen Landes wurde 1962 die Unabhängigkeit Algeriens erklärt. Im Algerienkrieg wurden Hunderttausende Menschen getötet. Mindestens 20 Tote bei Überschwemmungen in Afghanistan. Bei verheerenden Überschwemmungen in der Provinz Logar, südlich der afghanischen Hauptstadt Kabul, sind gestern mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen und 45 weitere verletzt wurden. Das afghanische Meteorologische Amt hat in 10 Provinzen des Landes den Ausnahmezustand ausgerufen und vor möglichen Überschwemmungen in diesen Gebieten gewarnt. Am Samstag hatten die örtlichen Beamten der Taliban in Maidan-Wardak mitgeteilt, dass die Überschwemmungen den Bewohnern dieser Gegend finanziellen Schaden zugefügt hätten. Die Flut in der Provinz Maidan-Wardak hat auch 30 Häuser zerstört. Straßen und Verbindungsbrücken in den Städten Rek und Sayed Abad dieser Provinz wurden ebenfalls zerstört und es ist schwierig geworden, den Einwohnern dieser beiden Städte zu helfen. Bei verheerenden Überschwemmungen in Afghanistan in der vergangenen Woche waren rund 40 Menschen ums Leben gekommen, Dutzende weitere wurden verletzt. Besonders betroffen war die Provinz Parwan. Etwa 100 Menschen werden noch vermisst. Mehr als eine Tonne Drogenmittel im Südosten des Iran beschlagnahmt. Laut dem Polizeichef der Provinz Sistan und Baluchistan, südöstlich des Iran, sind mehr als eine Tonne und 180 Kilogramm Betäubungsmitteln in dieser Provinz beschlagnahmt worden. Dazu teilte General Ahmad Taheri, der Polizeichef der südostiranischen Sistan und Baluchistan, heute mit, die Antidrogenbeamten dieser Provinz seien darüber informiert, dass Drogenhändler planten, Mengen von Opiaten von den Grenzstädten Saravan, Iranshahr und Khash ins Innere des Landes zu transportieren. General Taheri erklärte, dass der Kampf gegen Todeshändler besonders auf die Tagesordnung der Beamten gesetzt worden sei und fügte hinzu, durch operative Anleitung und nachrichtendienstliche Unterstützung führten die Antidrogenbeamten verdeckte Patrouillen und gezielte Hinterhalte in den möglichen Verkehrswegen der Drogenhändler durch und beobachteten, wie sie planten, die Drogenfracht ins Land zu transportieren. Der Polizeichef der iranischen Provinz Sistan und Baluchistan erklärte, bei einem Einsatz seien mehr als eine Tonne und 180 Kilogramm Drogen entdeckt und 4 Schmuggler festgenommen worden. Durch seine geografische Lage neben Afghanistan, dem weltgrößten Produzenten von Betäubungsmitteln, ist der Iran besonders betroffen. In den vergangenen 3 Jahrzehnten haben iranische Behörden mehr als 12.000 Tonnen Drogen sichergestellt. Den Vereinten Nationen zufolge sind das 3/4 der Opium- sowie 1/4 der Heroin- und Morphinbeschlagnahmungen weltweit. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 24 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 24, Mashhad 20, Isfahan 25, Shiraz 28 und Bandarabas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Wir laden Sie ein zu unserer Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Gute Unterhaltung. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Da ist wieder der Sonntag mit der Zeit für die Hörerpostsendung. Und wir können wieder dankbar sein, dass es eine gibt. Die treuesten Hörerfreunde, die wir haben, haben wieder ihre Federn gespitzt und sich die Zeit genommen, um ihren Anteil dazu beizutragen, dass es heute weitergehen kann mit der Hörerpostsendung. Wir sagen herzlichen Dank und herzlich willkommen. Heute lassen wir wieder der Mail unserer einzigen aktiven Hörerfreundin, der lieben Martina Pohl, den Vortritt. Sie hat sich ein weiteres Mal den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine gewidmet, die ja uns allen Sorgen machen. Liebe Redaktion in Teheran, seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gilt es, die Abhängigkeit von russischen Rohstoffen zu begrenzen. Deutschland will unabhängiger von fossilen Energien werden. Ein Teil der fossilen Energie wird zu großen Teilen aus Russland importiert. Diese Energieabhängigkeit soll nun verringert werden. Öl wurde bisher zu 35% aus Russland importiert. Deutschland will bis zum Ende des Jahres auf die Einfuhr russischer Ölprodukte verzichten. Russische Steinkohle machte bisher rund 50% des deutschen Verbrauchs aus. Für den Import von Kohle hat die EU ein Embargo gegen Russland verhängt, das bis 11. August umgesetzt werden musste. Der Anteil russischen Gases betrug etwa 55%. Erhöhte Erdgaslieferungen kommen nun aus Norwegen und den Niederlanden. Durch zusätzliche Importe über LNG-Terminals sank der Anteil russischer Gaslieferungen auf etwa 35%. Importiertes Erdgas war im Februar 2022 3,5-mal so teuer wie ein Jahr zuvor. Die Bundesregierung betont, dass die Versorgungssicherheit derzeit gewährleistet ist. Wir als Bürger sowie die Unternehmen werden aber zum Energiesparen aufgefordert. Die Versorgung mit Gas spielt für private Haushalte und die Industrie eine große Rolle. Zusätzlich sollen bis März 2024 zusätzliche Kohlekraftwerke für die Stromversorgung auf Abruf bereitstehen. Ziel ist es, die Kohleverstromung bis 2030 zu beenden. Der Bau von Flüssiggasterminals soll kurzfristig einen Beitrag leisten, alternative Bezugsquellen zu erschließen. Zudem will man den Windkraftausbau weiter vorantreiben. Mehr erneuerbare Energien bedeuten auch eine größere Unabhängigkeit von Energieimporten aus dem Ausland. Ich denke, dass sich der Krieg in der Ukraine noch länger hinziehen wird. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die vielen Waffenlieferungen und verschärften Sanktionen überhaupt der richtige Weg sind. Hinterher ist man bekanntlich immer schlauer. Russland ist die zweitgrößte Atommacht und darf auf keinen Fall unterschätzt werden. Die Lage bleibt weiterhin schwierig. Viele Grüße, Martina. Sehr bedauerlich, was sich in den letzten Monaten so getan hat in Europa und zu was die europäischen Länder nun im Energiesektor gezwungen sind. Und die Auswirkungen sind weltweit zu spüren. Der Krieg in der Ukraine kam aber wahrscheinlich für die amerikanischen Verantwortlichen nicht ganz so überraschend wie für viele EU-Bürger, denn sie hatten sich ja schon mit ihren Waffenlieferungen darauf vorbereitet und wahrscheinlich schon erwartet, dass sich Moskau nicht mehr allzu lange provozieren lässt. Wahrscheinlich hatten sie aber nicht erwartet, dass auch der US-Energiemarkt ins Wanken gerät und die Inflation in ihrem Land in die Höhe getrieben wird, sodass auch sie selbst das Ganze deutlich zu spüren bekommen. Wie Frau Pohl schon vermutete, wird sich dieser Krieg wohl noch länger hinziehen. Wir danken unserer Hörerfreundin für die Zusammenfassung der aktuellen Informationen vom deutschen Energiemarkt. Insgesamt stehen die Aussichten ja nicht besonders gut für uns Weltbürger, wenn die Entwicklungen so weitergehen. Im Internet fand sich eine Erkenntnis zum Krieg. Der Krieg ist ein Ort, an dem sich junge Menschen, die sich nicht kennen und nicht hassen, gegenseitig umbringen. Und zwar auf Beschluss von alten Menschen, die sich kennen und hassen, aber nicht umbringen. Besonders haben wir uns über den Bericht von OM Bernd Seiser gefreut, nämlich den Bericht vom Treffen des RTI-Hörerclubs Ottenau in Ulm sowie über die angehängten Fotos. Wie es unseren bisherigen Informationen zufolge aussieht, war dies das erste Mal, dass eine solche Aktion durchgeführt wurde. Tolle Idee, finden wir. Hier erfahren Sie nun Genaueres über diese Unternehmung durch den Bericht von Herrn Seiser. Aus der monatlichen Skype-Unterhaltung ergab sich die Idee, ein Hörerclub-Treffen so in der Mitte zwischen Altenkunstadt, Salzburg und Ottenau abzuhalten. Als Termin wurde wegen des Feiertags Maria Himmelfahrt der 15. August festgelegt. Mit Agnes Rieger, Armin Hertkorn, Bernd Seiser, David Merkle, Manfred Korn und Ralf Obernschick verbrachten 6 Hörerclub-Mitglieder ein schönes Zusammensein. Die Anreise von Manfred und mir verzögerte sich leider von 31 Minuten bei der Abfahrt in Stuttgart bis auf 45 zur Ankunft in Ulm. Hinzu kam noch die späte Information über den richtigen Bahnsteig in Stuttgart. Aber schon bei meiner ersten Umsteigestation Karlsruhe wurde kurzfristig das Abfahrtgleis nach Stuttgart geändert. Vom Bahnhof Mühlacker aus war der Sendemast von 6030 und 576 kHz gut zu sehen. Doch bei der Rückfahrt hielt der Zug so ungünstig, dass der Sendemast vom Bahnhofsgebäude verdeckt wurde. Als Manfred und ich in Ulm ankamen, erwarteten uns schon Agnes, Armin, David und Ralf. David hatte einen Plan vorbereitet und somit gingen wir zum Münsterplatz, um uns zu unterhalten und das Mittagessen einzunehmen. Um 11.30 Uhr UTC hörten wir gemeinsam die Mittagssendung von TRT auf 15.350 kHz. Danach besichtigten wir das Münster und machten einen Spaziergang zur Blau, die hier in die Donau mündet. David zeigte uns weitere Sehenswürdigkeiten auf dem Weg zum Donauufer, darunter auch das Schiefe Haus. Bernd Seiser berichtete weiter. Die Hörerclub-Delegation besuchte dann auch das Bundesland von Sabrina. Erst auf dem Rückweg bemerkten wir dann die genaue Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Nach mehreren Versuchen ergab sich dann doch noch eine kurze Skype-Hörerclub-Unterhaltung mit Sabrina. Wieder im Bahnhof angekommen, unterhielten wir uns dort etwas zu lange, statt gleich auf den Bahnsteig der zuerst Rückreisenden zu gehen. Als wir dann am Bahnsteig ankamen, war der Zug schon so überfüllt, dass wir froh waren, dass Agnes und Ralf überhaupt einsteigen konnten. Ab Augsburg entspannte sich die Lage und sie konnten einen Sitzplatz finden. Armin konnte frühzeitig in seinen Zug einsteigen und hatte dann erst beim Umsteigen in Friedrichshafen ein Gedränge. Manfred und ich fanden glücklicherweise wieder zwei benachbarte Sitzplätze und konnten uns auch auf der Fahrt von Ulm nach Stuttgart nett unterhalten. Mit nur kurzer Verspätung kamen wir in Stuttgart an und warteten auf den Zug nach Karlsruhe. Der Bahnsteig war gut gefüllt, aber weil er ja in Station für den Zug war, stiegen fast alle Fahrgäste aus. Somit konnte ich für kurze Zeit einen Sitzplatz im hinteren Zugteil finden, bis bald danach die Ansage zu hören war: Der hintere Zugteil wird abgehängt, Fahrgäste nach Richtung Karlsruhe in den vorderen Zugteil umsteigen. Damit ergab sich eine weitere Drängelei beim Aus- und Einsteigen, aber mit wenig Verspätung ging es dann nach Karlsruhe. Dort hatte ich dann ausreichend Zeit, bis die Bahn nach Ottenau pünktlich abfuhr. Sehr erfreulich, lieber Herr Seiser, dass wir mal einen Bericht über Ihre Unternehmungen außerhalb des jährlichen Hörerclub-Treffens vorlesen konnten. Eine gute Idee, die Sie und Ihre Hörerclub-Freunde weiter verfolgen sollten. Und danke auch für die angehängten Bilder, die einen optischen Eindruck von den Teilnehmern und ihren Unternehmungen vermitteln. Insbesondere auch von der Grenzmarkierungslinie zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Jetzt kommt unser Pausenlied. Omid Jafari singt das Lied Yadgar-e Ishq, was so viel bedeutet wie Erinnerung an die Liebe.
پرستوی مهاجر که هنوز زخمی بالت یادگار عشقو داری، خوش به حالت ای سپیدار تبر خورده هنوزم با شکوهی سیل و طوفان اگه قد علم کنن هنوز تو کوهی توی روزگار بی درگی دردی تو زمانه ای که نامردی مرامه هنوز این تویی که مردی یاوره نخلای بی سر عطر لاله های پرپر آسمون تو چشمای تو لونه کرده زلف شما برای تو شونه کرده شما ها اگه نبودین باغمون که باغ نمی شد ماه و خورشید ستاره برامون چرا نمیشون نفسای سوختتون روزای آتش و خاکستر رو یادمون میارن صرفه های زخمیتون یادگار تیر و ترکش خاطرات خوننگارن از توی مهاجر
مهاجر که هنوز زخمی بالت یادگار عشق داری، خوش به حالت، خوش به حالت، ای سپیدار تبر خورده هنوزم با شکوهی، سیل و طوفان اگه قد علم کنن هنوز تو کوهی، توی روزگار بی دردی دلامم هنوزم حریف دردی، تو زمانه ای که نامردی مرامه، هنوز این تویی که مردی.
Zwei weitere sehr treue Hörerfreunde sollen heute noch zu Wort kommen. Es sind Michael Lindner und Volker Wilschrey. Zunächst kommt der Reise-Michael aus Gera mit seinen Informationen und Ideen an die Reihe. Liebe Freunde, ja, das war ja wieder einmal am 14. August eine tolle Hörerpostsendung, wo so einige Hörerfreunde zu Wort kamen. Auch wenn es namentlich relativ wenige Hörer sind, welche die Hörerpostsendung mit ihren liebevollen Beiträgen am Leben erhalten, kann die deutsche Redaktion von IRIB sehr stolz sein, so treue und fleißige Fans zu haben. Natürlich wäre es viel schöner, wenn der Hörerbriefkasten wöchentlich überlaufen würde, aber diese Zeiten sind wohl überall vorbei. Briefe schreiben ist irgendwie aus der Mode gekommen, leider. Dann gibt es ja auch noch eine große Anzahl an Hörern, die sich aus verschiedenen Gründen nicht melden. Sie hören eben nur. Deshalb wird man auch kaum erfahren, wie groß der Hörerkreis tatsächlich ist. Das ist eigentlich sehr schade. Da fällt mir doch etwas ein. Warum startet IRIB nicht einfach mal eine ganz kurze Hörerumfrage, die in 1 oder 2 Minuten beantwortet werden kann? Wo und über welches Medium empfangen Sie IRIB in Deutsch? So könnten doch die kurzen Fragen lauten. Je kürzer, desto besser. Da werden sich bestimmt auch mal Hörer angesprochen fühlen, die sich sonst nicht melden. Das alles per E-Mail, WhatsApp und Co., das würde absolut keine Arbeit machen. Besten Dank, lieber Herr Lindner. Wir werden Ihren Vorschlag in der Redaktion besprechen. Weiter geht es in der Mail aus Gera so. Ich freue mich, dass sich auf meinem Bericht zum 9-Euro-Ticket auch andere Hörerfreunde gemeldet haben. Nun aber ist eine Situation erreicht, wo meine guten Ratschläge für die günstigsten Reisetage nur noch mit Vorsicht zu genießen sind, da momentan alle Bundesländer Ferien haben. Viele Familien reisen tatsächlich mit der Regionalbahn von Süd nach Nord oder umgekehrt. Das Auto bleibt zu Hause stehen. Da sind die Züge proppenvoll und dazu kommen noch die vielen Koffer, Rücksäcke und Fahrräder. Ohne Zweifel, das kann zur echten Bewährungsprobe werden. Für kleine Kinder und natürlich die Eltern oder Omas und Opas sind dann solche Fahrten garantiert kein fröhlicher und entspannter Auftakt in die Ferien. Aber für 9 Euro... Da nimmt man schon so manche Strapaze in Kauf. Vor wenigen Tagen führte mich eine erneute Tagesreise in die Lutherstadt Wittenberg. Da ich seit einiger Zeit einen sogenannten Lutherpass besitze, besuche ich so nach und nach viele historische Orte, wo Martin Luther einst gewirkt hat. Den Lutherpass kann man als persönlichen Wegbegleiter zur Reformation ansehen. Der Pass mit vielen Informationen hilft, die Spuren Luthers auf sehr unterhaltsame und lehrreiche Weise zu entdecken. An jedem Punkt der individuellen Reiseroute kann man sich den Pass mit einem besonderen Lutherstempel abstempeln lassen, um später an einer attraktiven Verlosung des Tourismusverbandes teilnehmen zu können. Glaubt mir, das alles bereitet sehr viel Spaß und ganz nebenbei kann man viel aus der Geschichte lernen, ohne dicke Bücher lesen zu müssen. Momentan bin ich beim 3. Stempel angelangt. Ich habe da noch so einige Reisen vor, um den nötigen 8-Stempel zu erreichen. Ob ich das noch im Geltungsbereich des 9-Euro-Tickets schaffe? Allerdings bin ich sehr gespannt, was der Regierung bzw. dem ÖPNV und der Bundesbahn nach dem 9-Euro-Ticket einfällt. Da wird hin und her spekuliert. Also abwarten und Tee trinken. Es ist ja nicht zum ersten Mal, dass wir an den Erfahrungen von Herrn Lindner mit dem 9-Euro-Ticket teilnehmen und daraus lernen können. Für uns hier in der Ferne sind sie auch sehr interessant. In der Mail unseres Hörerfreundes geht es auch heute diesbezüglich noch weiter. Für viele Menschen hat das Ticket also Reisen ermöglicht, die man im Normalfall nicht getätigt hätte. Aber es hat auch mehr als deutlich die teilweise Ohnmacht und die unfassbaren Schwächen der Deutschen Bahn und des ÖPNV wiedergespiegelt. Flexibilität, Service, Pünktlichkeit, Zugausfälle, das sind so einige kritische Momente, an denen großer Nachholbedarf besteht. Was würden wohl die Japaner sagen, wenn sie in Deutschland mit der Bahn unterwegs wären? Reise in die Steinzeit? Von Japan kann man lernen, was Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, Service und Pünktlichkeit der Züge angeht. Da bleibt also nur zu hoffen, dass aus dem riesigen Berg der Mängel gelernt wird, um den ÖPNV und die Bundesbahn attraktiver zu machen. Weg von der Straße, rauf auf die Schiene, so sollte der Verkehr der Zukunft aussehen, um unsere Ballungsgebiete ökologisch attraktiver zu gestalten. Autoverbot in Innenstädten, dafür einen perfekten und kostenlosen Nahverkehr anbieten. Ich bin mir sicher, dass die nahe Zukunft in dieser Beziehung sehr interessant werden wird. Da habe ich doch erst vor einigen Tagen einen interessanten Artikel gesehen. Da ging es auch um die Verkehrsentlastung großer Städte. Pläne gibt es viele, aber jetzt kommen immer häufiger städtische Seilbahnen in den Fokus. Auch in Deutschland planen verschiedene Städte solche Bahnen, wie zum Beispiel Leipzig. Da spielt man mit dem Gedanken, vom Leipziger Hauptbahnhof zum Gelände des Zoos bis hin zur Sportarena eine solche Seilbahn zu bauen. Technisch heute kein Problem mehr und billiger als der Bau von U-Bahnen. Da kann ich nur zustimmen und hoffen, dass sich diese Zukunftspläne durchsetzen werden. Überlegungen gibt es auch in Berlin, Bonn, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, München und auch bestimmt in einigen verkehrsstarken kleineren Städten. Also dann grünes Licht für die hängenden Kabinen über unseren Städten. So, nun habe ich mal wieder genug geplappert. Ich hoffe, dass meine Zeilen wieder auf interessante Zuhörer stoßen und verabschiede mich mit einem Chodahofes, Michael. Ganz herzlichen Dank nach Gera an Sie, lieber Herr Lindner, für all die Informationen und Erfahrungen, von denen alle profitieren können, denn Sie sprechen aus der Praxis. Die Zeit wird knapp für den Beitrag von Volker Wilschrey, aber wir wollen ihn auf jeden Fall erwähnen und uns dafür bedanken. Und aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Also am 17. August schickte uns Volker Wilschrey seinen sehr ausführlichen Reisebericht über eine Tagesfahrt nach Wetzlar, Braunfels und Weilburg, und zwar am 6. August. Einleitend heißt es darin: Die katholische Erwachsenenbildung in Dillingen bietet im Sommer immer ein interessantes Programm an Bustagesreisen an. Schon mehrfach haben wir das wahrgenommen. In diesem Jahr war es eine Fahrt ins Lahntal in Hessen, die uns besonders ansprach. Besucht werden sollten die Stadt Wetzlar und das Nachbarstädtchen Walburg, beides zwei besonders idyllische Orte an der Lahn gelegen. Als zusätzlicher Bonus war auch ein kurzer Abstecher nach Braunfels angeboten worden. Der Bericht von Herrn Wilschrey enthält wieder sehr viele interessante Informationen über die besuchten Orte und man merkt, wie viel Arbeit er sich damit gemacht hat. All das vorzulesen würde den Rahmen der Hörerpostsendung sprengen. Wahrscheinlich lesen wir daraus in zukünftigen Hörerpostsendungen vor. Heute nur noch eine abschließende Erkenntnis aus dem Bericht von Herrn Wilschrey, die er auf diesem Tagesausflug gemacht hat. Eine sehr interessante Fahrt in drei sehenswürdige Städte an der Lahn war zu Ende gegangen. Wir sind mit vielen positiven Eindrücken zurückgekommen. Ein Wermutstropfen für mich als Ansichtskartensammler war: Es gibt immer weniger Geschäfte mit Ansichtskarten, vor allen Dingen in Orten, die nicht von Touristen überlaufen sind. In Wetzlar war es schon schwierig, Karten zu finden, in Braunfels und Walburg unmöglich. Denn Samstag sind dort die Geschäfte schon ab 14 Uhr geschlossen. Naja, vielleicht ein Fingerzeig, mal wieder zu kommen. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Wilschrey. Für heute müssen wir uns verabschieden und wir bleiben wie immer mit Chodo Hoffes, Gott schütze Sie. Der Krieg in der Ukraine läuft nicht gut für den Westen. Die Solidarität mit Kiew bröckelt. Washington ist zunehmend isoliert. Und in Deutschland fordern immer stärkere Kräfte das Ende der Selbstmordsanktionspolitik gegen Russland und die Öffnung der Gaspipeline Nord Stream 2, sagt der Bundesvorsitzende der Partei Neue Mitte, Herr Christoph Hörstel, in unserem Interview. Hören Sie jetzt den ersten Teil unseres Gespräches.
Herr Hörstel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharochny.
Ja, vielen Dank. Herr Hörstel, wir wollen uns auch heute über den Ukraine-Krieg unterhalten. Der Krieg geht in wenigen Tagen in seinen siebten Monat, ohne dass ein Ende der Kampfhandlungen in sich wäre. Wie ist die aktuelle Lage auf dem Schlachtfeld, Herr Hörstel?
Ich fange mal mit kleineren Events an, weil wir in der letzten Woche und in dieser jetzt aus unserer Sicht zu Ende gegangenen Woche tatsächlich auf der Krim schwere Explosionen hatten. Da wurden Flugzeuge zerstört und dann jetzt in dieser Woche ein riesiges Munitionslager, das also minutenlang mit gewaltigen Detonationen in die Luft ging. Und hier gibt es verschiedene Interpretationen, wie das wohl passiert sein kann. Russland hält sich sehr zurück, hat ja auch in der Vergangenheit beim Untergang des Schlachtschiffes Moskwa immer gesagt, ja, da wurde mit Munition nicht so richtig hantiert. Beobachter sehen das allerdings so, dass sie sagen, Russland möchte nicht in einen Krieg mit den USA verwickelt werden, Und sagt das deshalb, obwohl klar ist, dass die USA hier angegriffen haben oder auf jeden Fall mitschuld sind. Bei dem jüngsten Attentat hat die New York Times sich der Meinung zugeneigt, dass sein Kommandounternehmen gewesen, die das am Boden vor Ort angezettelt hätten. Das ist interessant, weil eigentlich ich dem ukrainischen Militär nicht zutraue, solche Kommandounternehmen durchzuführen. Wer darin allerdings eine jahrzehntelange Übung hat, um es nicht zu sagen, schon vor dem Zweiten Weltkrieg sowas weltweit durchgeführt hat, das sind nun mal die USA. Das sind sogenannte Black Ops. Und das ist ein starker Verdacht. Also natürlich klar mit Verwicklung der USA. Andere sagen aber vor allen Dingen einheimische Militärs im Donbass, also von den abtrünnigen Republiken, die ja nun, wie soll man sagen, von Moskau staatlich anerkannt sind und Moskau hat ja das Hilfsersuchen offiziell erfüllt mit seinem Einmarsch in die Ukraine, das ja gekommen ist, mit dem Beginn des Einmarschs am 24. Februar, dass also an dieser Stelle die Militärs sagen, nein, das sind diese berühmten HIMARS-Raketenwaffen, die eben bis zu 300 Kilometer weit reichen können. Typische Kurzstreckenraketen. Und die USA hatten ja immer erklärt, bleiben auch dabei, dass sie diese Waffen nicht geliefert hätten. Aber eben die Donbass-Militärs sagen, das ist gelogen, die sind längst in den Händen der Widerständler und werden auch gegen Russland abgeschossen. Und so war das auch hier. Also wieder erneute schwere Verwicklung der USA. Und das ist ein ernster Hintergrund, den wir einfach betrachten müssen. Und müssen uns auch klar sein darüber, dass natürlich Russland bei solchen Attacken das Recht erhält, auch tief im ukrainischen Hinterland zuzuschlagen. Und dass das letztlich eine Kriegsausweitung ist. Das sehen wir hier. Ansonsten gehen die Dinge einfach weiter klar voran, wie bisher auch. Das russische Militär hat ja keine, das hatte ich ja auch schon in früheren Gesprächen öfter gesagt, keine übliche Militärstrategie und Taktik, wie wir das von den Amerikanern können, also verbrannte Erde, alles kaputt bomben und dann in sicherem Gelände sozusagen vorrücken, wo dann kaum noch Widerstand ist, sondern es wird eben weiterhin sehr vorsichtig vorgegangen zu hohen Kosten an Menschen und Material, um eben möglichst die Zivilbevölkerung zu schonen, die sich allerdings weigert, das Gelände zu verlassen, weil wenn sie ihre Wohnungen verlassen, verlieren sie alles, was sie darin je hatten. Das wird alles gnadenlos geklaut. Das tut das ukrainische Militär selbst, also die Kiewer Truppen machen das. Die schleppen Kühlschränke weg, die schleppen Fernseher weg, alles Mögliche. Wird dann eben gestohlen und auch verwüstet. Und deswegen halten die Menschen an dem bisschen, was sie da haben, in ihren Apartments halten sie fest. Das ist so ein Hintergrund, der eben bedeutet, dass der Krieg nicht, wie wir Krieg sonst kennen, so einfach vonstatten gehen kann. Und Russland bleibt bei dieser Strategie, bei dieser Taktik, trotz der hohen Kosten, die eben auch in Russland hohe Verluste hervorrufen, nicht nur in der Ukraine. Mir haben also Freunde gesagt in Moskau, jetzt bei der vorigen Reise schon, nicht bei dieser, dass also da plötzlich in einem Stadtviertel ein ganz neuer Friedhof entsteht, mit zig und hunderten Gräbern drauf. Und dass man daran eben auch die Verluste sehen kann, über die man natürlich in Kriegszeiten nie offen redet, das kann man nicht verlangen. Das ist eine Situation. Insgesamt kann man klar sagen, dass die westlichen Waffenlieferungen, dass weder den Ausgang des Krieges schließlich beeinflussen können, noch tatsächlich wirklich ernsthaft dafür sorgen können, dass Russland gestoppt wird. Auch das ist interessant zu sehen. Mit anderen Worten, das ist einfach nur ein furchtbares Verlängern eines bevorstehenden Kriegsverlusts durch Kiew. Und das ist wohl das, was die USA wollen. Und in Moskau ist mir das auch mehrfach wieder so gesagt worden, dass also die USA Kiew unterstützen bis zum Tod des letzten Ukrainers. Das ist immer so ein Spruch, der dann kommt. Und da ist natürlich ein bisschen was dran, wenn man weiß, wie die Kräfteverhältnisse sind und wie der Krieg am Boden geht, dann ist es natürlich vollkommen verrückt, dermaßen viel Waffen in die Ukraine zu pumpen. Vor allen Dingen natürlich auch deshalb, weil ein großer Teil inzwischen geklaut wird und taucht dann in Syrien auf bei der YPG, also bei der Schwestereinheit der als auch im Westen als Terror anerkannt, als Terrorpartei anerkannten PKK, der also kurdischen Terrorpartei. Das sind und Terrortruppe, das sind die Dinge, über die ich jetzt so im Rundumblick einmal kurz referieren wollte.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.